Also meine große Angst ist ja immer, wenn ich irgendwo hinkomme, ob die Leute mich überhaupt verstehen. Aber der Roland hat es ja schon gesagt, ich kann da jetzt auch nichts machen, ich bin wirklich lebenslänglich Stammheimer und dann schwätzt man halt so. Und es gibt, glaube ich, die englische Übersetzung wird, glaube ich, von einem Schwabe gemacht, aber von Schwäbisch-Hochdeutsch, das weiß ich jetzt nicht. Schlimmstenfalls fragst du einfach nach dem Gottesdienst jemanden, lässt erzählen, wie es war. Ja, der Roland hat es gesagt, also es ist mir wirklich eine Freude, hier zu sein. Aber uns verbindet wirklich was, ich würde schon sagen, Freunde. Das sagt man manchmal so, wir sind schon Freunde, kennen uns viele Jahre. Auch vom Pastorenfrühstück haben schon viel miteinander gelacht. Hoffentlich müssen wir nie miteinander weinen, das haben wir glaube ich noch nicht. Aber hoffentlich müssen wir das nicht. Und was uns verbindet, glaube ich, wirklich, wir haben schon eine Liebe zu dieser Stadt. Und was uns verbindet, was mich immer freut, wenn ich ihm begegne, wenn wir uns austauschen, dass der Roland einer ist, der einfach wirklich ein Herz für Menschen hat und die weiterbringen will. Und auch ein Herz für Gott hat. Einfach da. Und immer wenn Roland einen Beitrag bringt, das hat immer irgendwie ein Gehalt und da ist einfach auch eine Tiefe. Und die Gemeinde, ich war ja bisher nur in eure anderen Räumlichkeiten in der Marienstraße, die ihr jetzt ja nicht mehr habt, hier im Gottesdienst, Schande über mich, war ich noch nie. Aber wenn du Pastor bist, habe ich ja sonntags immer im Geschäft. Ne? Da ist ja da gar nicht so einfach, woanders auch mal hinzugehen. Aber das will ich nochmal sagen, ihr habt wirklich einen, die Gemeinde hat wirklich einen guten Ruf. Man tut ja immer wieder mal stadtweit irgendwo zusammenschaffen und immer wieder mal dann strahlen Leute raus, fallen irgendwie auf durch ihre Kompetenz, durch ihre Hingabe. Und ganz oft hört man, ja, das war jemand von der City Chapel und so. Und das ist also, wenn mir jemand fragt, der sagt, hey, im Gospelforum ist mir alles zu laut und überhaupt und so, dann würde ich sagen, unter vorgehaltener Hand, ich bitte das von alle Kassetten streichen, mich nicht. Würde ich sagen, ha ja, dann guck doch einmal in der City Chapel vorbei da. Da ist doch bestimmt schön. Was mir auch gefällt, ich habe es vorhin im Roland gesagt, bei uns, also ich will jetzt nicht meine Gemeinde irgendwie, bei uns hat man Bühne und du predigst runter, hier predigt man hoch. Ich finde es richtig gut, kommst du als Pastor auch in eine gute Position und das merkt man, ich glaube, ihr seid wirklich auch eine dienende Gemeinde. Also so, das höre ich immer wieder, dass Leute von euch einfach überall in der Welt auch unterwegs sind, um dort einfach auch zu dienen und das finde ich ganz toll. Menschen helfen, war ja irgendwie die Überschrift. Ich erzähle euch jetzt nicht, wie wir da hinkommen sind. Aber ich möchte auch einfach auch zum Einstieg, einfach auch vielleicht, auch, ich werde heute sehr persönlich werden. Ich werde viel Persönliches auch erzählen. Und zum einen, dass ihr mich kennenlernt und denkt, hey, ihr solltet mich kennenlernen. Und das war auch das Ziel vom Roland. Aber eben auch, weil ja die Geschichte, ich denke, das inspiriert ja auch. Einfach persönliche Geschichte. Und letztendlich ist ja Glaubensleben ja nichts Entferntes, sondern einfach auch das, die Geschichte, die Gott einfach ganz persönlich mit jemandem schreibt. Und dass ich heute hier stehe als glücklich verheirateter, über bald 25 Jahre verheirateter Mann. Und ja, Petra, du hast recht, wir sollten auch einen Ehekurs machen. Mit drei ganz tolle Kinder. Und stellt euch vor, heute Abend feiern wir Verlobung von meiner ältesten Tochter. Das kann ich gar nicht fassen. Gefühlt ist die erst auf die Welt gekommen. Und die hat letzte Woche Ja gesagt zu einem anderen Mann. Sie will ihn heiraten. Ich bin immer ihr der Wichtigste. Das ist, also ich freue mich, weil das sind ganz super. Aber ich merke, das macht richtig was mit einem. Ihr seid alle noch jung, ihr habt kleine Kinder. Wartet mal, bis es soweit ist. Beim Buben habe ich keine Angst, aber ich habe zwei Mädler. Und das ist schon heiß, da jemand herzugeben. Also ich bin wirklich ein gesegneter Mann mit dieser Familie, darf Pastor sein, eine ganz tolle Gemeinde. Aber das war nicht immer mein Weg und das war nicht klar. Aber ich bin, habe es schon erwähnt, in Stammheim auf die Welt gekommen, als Sohn vom Metzgermeister, der ein Hotel hat, also Kleinunternehmerfamilie. Mein Vater, richtig oldschool, ist irgendwann einmal, wenn ein kleiner Bub war, zu mir gekommen. Bub, du, wenn du groß bist, du wirst schon mal Koch und du führst das Geschäft mit deiner Schwester. Und wenn das dein Vater zu dir sagt, was machst du noch? Dann wird der Bub Koch und führt das Geschäft mit seiner Schwester. Und wir sind jetzt nicht irgendwie eine fromme Familie. Also meine Eltern waren gottesfürchtig, aber wir waren wirklich keine Kirchgänger. Also ich habe keine Sonntagsschule oder so. Ich habe das Vorrecht einfach auch, ich habe glaube heute noch Besprechung mit dem Kinderdienst. Ich habe nie das Vorrecht gehabt, dass ich schon als kleiner Kerle oder kleiner Bruder irgendwie einen Input gekriegt habe. Und ich bin so stolz, dass meine Kinder auch durch den Dienst von unserem Kinderdienst, einfach um das aufzuwerten, nochmal einfach auch so super geworden sind. Und wir waren nicht gottlos, aber eben letztendlich war halt das doch nicht mein Glück. Und dann lebst du dein Leben irgendwo vielleicht schon gottesfürchtig, aber auf der anderen Seite eben ist Gott einfach auch weit weg. Und ich habe ein gutes Leben gehabt soweit, ein unbeschwertes Leben, abgesehen davon, boah, du wirst schon mal das Geschäft übernehmen, dass da immer die Verantwortung da war. Und wir waren erfolgreich, eben, ich habe dann Koch gelernt, das ist mein erster Beruf. Und ich habe immer gesagt, Mensch, hättest du noch was Gescheites gelernt? Das ist mein erster Beruf und wir hatten Erfolg. Wir haben ein schönes Auto gehabt, aber du hast ja Anseher. Also das Hotel Strobel in Stammheim, das hat man kennt, das ist jetzt auch halt 30 Jahre her. Das hat man kennt, da ist man nach, kommen heute noch viele, ja, wir haben damals bei euch Konfirmation gehabt und so. Und du hast ja Anseher, ich habe einen Haufen Geld gehabt. Wir haben alle gut Geld verdient, schöne Autos. Ich habe 2 Harleys gehabt. Warum 2? Weil eine nicht gerne allein in der Garage steht. Und was ist besser? Was ist besser wie eine neue Harley? Gibt es nur eins, eine alte Harley. Das habe ich damals gelernt. Das war damals meine große Leidenschaft. Haben wir wieder entfacht vor kurzem. Werde vielleicht auch noch was erzählen. Also mir ging es gut. Ich bin grüßt worden auf der Straße. Aber in meinem Herzen war ich ganz arg leer irgendwo. Irgendwo habe ich gemerkt, ich habe lang gebraucht, wirklich bis zum 28. Lebensjahr. Das ist jetzt genau 28 Jahre her. Habe ich gebraucht, bis ich verstanden habe, ich lebe nicht meinen Traum, sondern ich lebe den Traum meines Vaters. Und das ist ganz blöd, wenn du irgendwie merkst, du bist da in irgendwas drin und eigentlich alles gut, ich bin mir vorkommen wie ein goldener Käfig. Und ich bin so dankbar, dass ich Gott aus der Not heraus Gott habe kennenlernen dürfen. Eben mein Wunsch war eigentlich immer auch eben Familie gründen. Da war auch irgendwie die große Liebe in der Jugend und was ist passiert? Das ist kaputt gegangen wegen der vielen Schafferei. Wegen dem Schaffen, wegen dem Geschäft. Und was gibt mir mein Vater für einen Ratschlag? Habur, andere mir da haben auch schöne Kinder. Da kommst du natürlich nicht weiter. In dieser Not habe ich zu Gott geschrien. Und ich habe dann einmal eine Frau kennengelernt. Ist mir sehr unangenehm manchmal zum Erzählen. Und denke, Mensch, die will heiraten. Das Problem war bloß, die war schon verheiratet. Und aus dieser Not heraus habe ich dann wirklich angefangen, Gott zu suchen. Ich habe zu Gott gesagt, lieber Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann komm in mein Leben und richt mein Leben für mich. Einfach auch, schenk mir ein Leben, das lebenswert ist und zeig mir, wie ich ein Leben führen kann, das dir Freude macht. Und durch das, dass ich aus dieser Not heraus aber Gott gesucht habe, habe ich wirklich dann angefangen, Bibel zu lesen. Und dann habe ich gemerkt, von der Schrift her bin ich richtig überführt worden. Und wenn du mit aufrichtigem Herzen die Schrift liest, dann passiert immer was. Habe ich gemerkt, das kann nicht sein. Also diese Beziehung hat kein Bestand. Und ich habe gemerkt, zum ersten Mal in meinem Leben, ich habe ein Problem mit Gott. Das ist für einen Schwab was Schlimmes. Wenn du denkst, der Herrgott ist ein guter Mann, du bist getauft, du bist konfirmiert und du bist doch kein Bankräuber und nichts. Und auf einmal merkst du, weil du Gott suchst, auch wenn du in die Schrift guckst, da stand drin, ja, der Ehebrecher, der hat den Tod verdient und so. Und ich habe irgendwie gemerkt, ich habe jetzt ein richtiges Problem mit Gott. Und dann bin ich dankbar, dass ich dann mit meinem Ehepaar ein Gespräch über das Telefonbuch, weiß noch jemand, was ein Telefonbuch ist, das gab es früher. Das sind die dicke gelbe Dinger, wo man Blumen drin pressen kann und so. Über das Telefonbuch bin ich dann in die Gemeinde gekommen. Damals waren wir noch die biblische Glaubensgemeinde. Das war ganz oben irgendwo. Und ich bin so dankbar, dass ich dann zum ersten Mal so in eine Gemeinde gekommen bin, wo man das Evangelium in einer Art und Weise verkündigt hat, dass ich es verstanden habe. Und zum ersten Mal in dem Prozess habe ich verstanden, und das ist ganz wichtig, warum Jesus hat sterben müssen. Ich habe verstanden, Mensch, ich habe jetzt richtig Schuld auf mich gebracht. Ich habe verstanden, ich habe ein Problem. Ich weiß nicht, da war einfach keine Freiheit mehr in mir. Da war so eine Not, einfach der Gedanke, mit Gott jetzt irgendwie gebrochen zu haben oder irgendwas. Und dann habe ich verstanden, genau deshalb ist Jesus gestorben für mich, dass ich diese Schuld zu ihm geben kann. Und das war wirklich, also da bin ich so dankbar um dieses Erlebnis. Und ich denke, viele haben das ja auch erlebt. Jeder erlebt es ja auf eine andere Art und Weise. Und das hat halt mein Leben total verändert. Und ich möchte einfach auch sagen, das ist mir wichtig, auch als ein Zeuge, das ist der Grund, auch warum ich heute eigentlich hier stehe. Also ich kann das immer nur nachvollziehen, dass Gott mir nicht nur meine Schuld vergeben hat, sondern mir wirklich geholfen hat, in ein gutes, in ein attraktives Leben hineinzufinden. In unsere Gottesdienste, wir sind ja lebende Gemeinde, wir haben zum ersten Mal dann auch verstanden, dass Gott einen Plan hat für mein Leben. Ich wusste, dass mein Vater einen Plan hat und der hat einfach nicht funktioniert. Obwohl ich, wie gesagt, mir ging es gut und alles materiell, aber ich war arm, einfach auch in meinem Herzen. Und dann habe ich rausgekriegt, Gott hat einen Plan. Und dann habe ich mich, hat einen Plan für mein Leben. Und das ist auch was, was mich antreibt und wo ich rüberbringen will, wenn du nicht weißt, was Gottes Plan für dein Leben ist, dann möchte ich dich da ermutigen, das rauszukriegen. Da gibt es wirklich ein gutes Drehbuch, sage ich jetzt mal. Gut, wir sind im Kino, jeder gute Film hat ein gutes Drehbuch oder eine gute Story. Und da gibt es eine gute Story, da gibt es ein gutes Drehbuch einfach auch für dein Leben. Und ich möchte dich ermutigen, möchte euch ermutigen, das wirklich auch rauszukriegen, was der Plan Gottes für dein, für euer Leben ist. Und das ist auch was, was mir immer rumfliegt. Wie oft fragt man sich, was ist denn meine Berufung oder was ist denn meine Bestimmung? Und wenn du in Markus reinguckst, Markus 3,13, da siehst du, da heißt es aber, dass Jesus auf der Berg ging, der hat die Nacht im Gebet verbracht, hat die zu sich gezogen, die er wollte. Und dann heißt, und er, ich muss es vorlesen, und er berief 12, und was, wozu hat er sie berufen, wer weiß es? Ah, da habe ich es gehört, dass sie bei ihm seien und damit er sie aussenden. Und die erste Berufung, auch wenn es jetzt darum geht, auch Menschen zu helfen, das musst du einfach wissen, die erste Berufung, die erste Bestimmung, die du hast, die ich habe, ist die, dass wir ganz nah bei Jesus drin sind. Das ist das größte Geschenk. Was ich als mein größter Reichtum betrachte, ist das, dass ich Gott kennen darf. Dass ich weiß, wie er ist, dass ich weiß, er ist gütig, er ist ein großartiger, er ist ein liebevoller Gott, dass ich wissen darf, er ist total für mich, jeden Tag wieder neu. Und bevor du irgendjemand helfen kannst oder irgendetwas machen kannst, bevor auch vom Plan, von der Agenda, von Gott her irgendeine Sendung kommt, um zu predigen oder sonst irgendwas zu machen, nimm das mit. Einfach auch für dich will Gott, dass du mit ihm Zeit verbringst, dass du bei ihm bist. Es gibt eine schwäbische Bibelübersetzung, da heißt, dass sie um ihn rum sind. Also das hilft mir, um Jesus herum sei, dass du mit ihm Zeit verbringst. Ich war jetzt auf einer Konferenz mit ein paar von unseren Pastoren, von einer Gemeinde, die ganz toll wächst, die sagt, die haben so 4 Prinzipien, liebe Gott, liebe die Menschen, gib dein Bestes und hab Freude dabei. Und das Erste, das hat mich einfach auch nochmal inspiriert, aber das Allererste, das Wichtigste ist einfach auch, dass wir Gott lieben, dass wir Zeit mit ihm verbringen. Und wenn du Zeit, ich weiß nicht, wie deine Zeit mit Gott aussieht, im Hosea gibt es eine Stelle, da sagt er, Prophet, es werden Tage kommen, da wirst du mich nicht mehr Baal nennen, sondern mein Gemahl. Und was war das Prinzip damals im Alten Testament der Baal? Das waren die Götze. Zu den Götzen oder zu den Nichtsen, da bist du gegangen, lieber Baal, ich brauche Fruchtbarkeit, ich brauche das, ich brauche Sel. Und oft ist ja unsere Zeit mit Gott ja auch geprägt davon, dass mir Gott erzählt, was wir brauchen. Oh, ich brauche eine Gehaltserhöhung, ich brauche einen Job und ich brauche Urlaub oder wie auch immer. Und das ist ja auch gut, dass wir zu Gott kehren können. Er ist ja der gute Hirte, er ist ja der sich um uns kümmert, der nach uns schaut. Aber das, du wirst mich nicht mehr Baal, sondern Gemahl nennen. Das Sehnsucht, glaube ich, wirklich von Gott ist die, dass wir nicht nur die Ressource in ihm sehen, sondern ihn und dass wir einfach auch unser Herz mit ihm teilen. Also ihm geht Beziehung einfach auch geht einfach auch vor Berufung. Ich bin einer, der spielt gern mit Worten. Und das war mir mal so im Herzen, aber die Bestimmung und Berufung. Also Vater, wenn du deine Berufung mit Beruf, mit Handler, wenn du die rauskriegen willst und wenn du die erfüllen willst, musst du zuerst die Stimme des Herrn suchen. Einfach musst du, wenn du von jemandem die Stimme hören willst, musst du jemand nahe kommen. Einfach, es geht um Beziehung und es geht um Nähe. Und wie suche ich die Nähe Gottes? Eben, indem ich bete, natürlich, eben, indem ich mit ihm rede. Du kannst auch mit ihm schwätzen. Also Gott versteht Schwäbisch, da bin ich so froh. Wer weiß, ob man im Himmel nicht Schwäbisch schwätzt. Ihr wisst auch, wie die schwäbische Sprache entstanden ist. Da war die Sprachenverwirrung, lesen wir ja, mein 1. Mose 11 und so. Und dann haben alle Menschen eine andere Sprache gekriegt. War eine ganz lange Schlange. Und dann ist noch einer übrig gewesen. Da waren alle Sprachen verteilt. Dann sagt Gott, okay, dann schwätsch halt wie ich. Also so ist die schwäbische Sprache entstanden. Danke, danke. Du hast verstanden, du hast verstanden. Wenn du deine Berufung rauskriegen willst, was Gott von dir auch erwartet, um in eine Sendung hineinzukommen, kommt vorher einfach auch Beziehung. Das ist mir ganz wichtig. Jetzt wieder, ich bin ja gelernter Koch. Und jetzt habe ich Jesus kennengelernt. Ich habe gemerkt, Gott hat einen Plan für mein Leben. Es hat mich elektrisiert. Meine zwei Harleys, die sind eingestaubt in der Garage. Warum? Weil der Kerle einfach immer Bibel gelesen hat. Ich habe gesagt, ich muss Bibel lesen. Ich will diesen Gott, der sein Leben von mir hingegeben hat, ich will den besser kennenlernen. Wenn du Gott besser kennenlernen willst, die beste Quelle ist die Bibel. Ich habe Bibel gelesen, habe Predigten gehört. Und dann kommt einfach auch der Wunsch, und ich bin heute nur so dankbar für das, was Gott für mich getan hat, da war der Wunsch, ich will doch auch was für Gott tun. Und ich habe auch gemerkt, Gott hat einen Ruf auf meinem Leben, dass ich einfach auch ihm dienen soll, und ich wollte es auch. Das war dann auch mal hart, wo ich mit zu meinem Vater gegangen bin und mit ihm brechen musste. Das ist, ich weiß nicht, hat jemand eine Ahnung, wie das ist, wenn du in einem Familienbetrieb bist und du gehst zu deinem Vater, der dir eingimpft hat, du wirst sein Geschäft einmal führen, dann sagst du ihm, du Vater, Gott hat einen anderen Plan für mein Leben. Da ist alles. Also erst ist er wütend worden und das hat ihm richtig das Herz gebrochen. Und das war richtig heftig, aber ich bin dankbar. Das ist ein Riese, den ich habe überwinden können und ich bin dankbar, dass Gott so ist, dass Gott Menschen in eine Freiheit hineinführt. Und meine große Angst, um das vielleicht auch nochmal, war die, irgendwann werde ich verantwortlich gemacht, dass meine Familie, die im Wohlstand lebt, dass da alles der Bach runtergeht, weil ich ausgeschert bin, weil ich immer religiöser waren jetzt irgendein, so haben ja auch alle denkt, alle Nachbarn um mich rum oder so, der spinnt jetzt und in zwei Jahren geht das Geschäft nach. Und ich bin so dankbar, da haben sich Dinge verändert, aber da ist nichts der Bach nachgegangen. Das hat sich verändert, das war auch mal eng. Ich habe mich mit meinem Vater versöhnen können. Einfach so als eine Randbemerkung, Gott ist einfach treu. Wenn Gott dir was aufs Herz legt und wenn Gott dich aus deinem Ägyptenland rausführen will, dann macht er das einfach auch richtig. Und wenn du Gott dich vielleicht einmal stimuliert, eine mutige Entscheidung zu treffen, wenn du das im Glauben und im Vertrauen tust, dann nimmt er dich auch mit. Jetzt wollte ich aber Gott dienen, aber wie kannst du Gott dienen, wenn du nicht einmal ein Abitur gehabt? Mein Vater hat gesagt, brauchst du eigentlich Abitur zum Koch werden? Dann habe ich gesagt, nein, also, dann suchen wir morgen nach einer Lehrstelle. Dann habe ich gedacht, okay, dann gebe ich dir das, was ich habe. Und dann ist das halt so ein bisschen so geworden, was ich, das Einzige, was ich konnte, war eben Kochen. Ich würde mich niemals als einen guten Koch bezeichnen, aber manchmal muss ich schon sagen, da schmeckt es schon saumäßig gut. Also manchmal könnt ihr da drin baden. Ah. Also habe ich das Gott zur Verfügung gestellt. Und um das nicht alles zu lang in die Länge zu ziehen, so ist dann eben bei uns in der Gemeinde, ich mache das jetzt schon fast 20 Jahre mit meiner Frau zusammen, ohne die würde das ja gar nicht gehen, wir machen die Kirche mit Biss. Ist das nicht ein toller Titel, Kirche mit Biss? Und da machen wir ein Angebot mit der Olga-Gemeinde zusammen hier in Stuttgart. Der eine oder andere hat das vielleicht auch schon mal am Rand mitgekriegt, wo wir sozial schwache Menschen einfach immer Gottesdienst den Rahmen bietet, wo man ihnen Essen anbietet, um den Menschen die frohe, die beste Botschaft der Welt zu bringen und um ihnen einfach auch Annahme und auch Zuwendung zu geben. Das ist ein ganz wichtiges Wort, das mit dieser Zuwendung. Und ich bin so dankbar, wie sich das ergeben hat, einfach eben, dass wir da in diesem Rahmen von diesem Gottesdienst dann einfach auch Menschen dienen können auf eine Art und Weise, dass sie das Evangelium annehmen können. Ich weiß ja jetzt nicht, was du bist. Du musst das jetzt auf dich implizieren. Du hast vielleicht ganz andere Gaben. Aber auf was hinaus wollt, will, ist eben, wenn du eine Gabe hast oder wenn du da irgendetwas hast, was dich bewegt, die kommt vielleicht nachher noch, wenn es zeitlich reicht, aufs Motorrad fahren, dann möchte ich dich ermutigen, das Gott zur Verfügung zu stellen. Und jetzt vielleicht nochmal zu dieser Kirche mit Biss. Was ich nämlich gemerkt habe, ich habe das immer für gering geschätzt, ja, Mensch, Kerle, hättest du was rechts gelernt, kochen, was ist das? Aber wisst ihr, was ich gemerkt habe? Alle Leute essen gern. Ach, sowas. Und das jeden Tag. Und du kannst so ganz einfach, du denkst ja immer, wenn es darum geht, du musst Leute von Gott erzählen und was, und evangelisieren, du musst sie zupredigen. Leute, die beste Botschaft, die Liebe Gottes geht auch durch den Magen. Und ich habe gemerkt, wenn du im Rahmen von einem Essen, von Gemeinschaft, von Begegnung, kannst du Herzen erreichen. Das machen wir jetzt schon ganz lang. Also dieser Olga-Keller, das ist ein niederschwelliges Angebot, einfach um Leuten die Chance zu geben, mir, das ist jetzt falsch, mir locken sie nicht an mit dem Essen, aber das Essen ist natürlich das, was sie anzieht, worum sie kommen. Und der Kuchen, ihr glaubt gar nicht, wie viel und was für guter Kuchen wir dorthin. Aber dann geben wir ihnen eben die beste Botschaft der Welt und sind für sie da. Und da, wo wirklich was passiert, und manche werden dann immer gefragt, ja Helmut, wie ist denn das? Wie viel bekehret sich denn da und wie viel bringst du da raus? Und das ist jetzt ein Schwieriges, auch in einer Kürze zu erzählen. Meine Verantwortung ist nicht, sei überhaupt nicht, dass sich die Leute bekehret. Meine Verantwortung, unsere Verantwortung ist, dass die Leute die Chance haben, das Evangelium auf jeden Fall zu hören. Was sie dann damit machen, ist ja einfach auch ihre eigene Entscheidung. Und wir versuchen, und was wir machen, muss ich Gott dazu stellen, sonst steht es ja gar nicht so lange gegangen. Wir haben eigentlich immer genügend Geld, wir haben immer genügend Mitarbeiter gehabt. Wenn du Mitarbeiter willst, darfst du dich nachher bei mir melden. Wir haben immer genügend Helfer gehabt. Und was aber passiert, ist, dass wir auf der Art aber der persönlichen Zuwendung, einfach, dass wir aus dieser Masse von vielen Leuten da sind, dass dann immer wieder mal Mitarbeiter kommen, die sagen, ich wähle mir einen raus und den mache ich zu meinem Nächsten. Und um den wird sich einfach auch gekümmert. Und was mich antreibt oder was mich einfach jetzt vielleicht auch beschäftigt, aber mit den Prinzipien, aber was ist eine Zuwendung? Was Herzen berührt? Ich habe mal im Duden geguckt, Zuwendung ist, abgesehen von sowas, von solchen Zuwendungen, die ja eher vom Amt kommen, das ist eine freundliche, liebevolle Aufmerksamkeit, eine Beachtung, die jemandem zuteil werden lässt. Es geht darum, Menschen zu helfen. Ich glaube, das Beste, was du tun kannst, wenn wir Menschen helfen wollen, ist nicht, dass wir sie voll predigen, sondern dass wir ihnen Zuwendung schenken. Oder? Was ist die härteste Währung? Was ist das, das Kostbarste, was es gibt? Zeit. Das ist Zuwendung, aber das ist Aufmerksamkeit, wo du jemandem schenken kannst. Und das ist etwas, was mich bewegt, wo ich gern auch hier weitergeben möchte. Ich muss auf die Uhr gucken. Oh. Ich muss jetzt wieder einen Sprung machen. Was ich euch gern weitergeben würde, was Gott mir geschenkt hat, ist auch, eben, im 1. Timotheus steht ja, dass Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. In der alten Luther steht geholfen oder gerettet wird. Und dieses geholfen werden, das Sozo, das steht eben, dass Menschen aus einer Not rausgeholfen wird, eben aus einer ganz realen Not, aus Krankheit oder eben aber aus einer geistlichen Not, dass du ewiges Leben kriegst. Und in dem Kontext, nachdem ihr das jetzt schon so lange macht, habe ich gemerkt, wenn Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und ich mich jetzt schon so lange einfach auch um die sozial Schwache kümmert, dann kam mir auf einmal, Mensch Helmut, deine Nachbarn sind doch auch Menschen. Ist das eine Offenbarung? Hat jemand von uns hier Nachbarn? Nochmal, hat jemand Nachbarn? Ah ja, das ist so schlechtes Licht, danke. Und ich merke, mir geht sonst die Zeit davon. Mein Herzensanliegen, ich habe mal, weil ich gern mit Worten spiele, hatte mir so mal mit der Kehrwoche. Wofür ist Stuttgart bekannt? Für die Kehrwoche. Und wir haben uns einen Dienst etabliert, wir haben es immer so mit den Anglizismen, gell? So sagt man das sogar, Mensch, bin ich gescheit. Und dann haben wir mal gesagt, Mensch, man sollte mal eine, statt einer Kehrwoche, eine Care-Woche machen. Also to care, helfen, kümmern. Was ist sich kümmern? Nach jemandem fragen. Also an den Punkt möchte ich jetzt auf jeden Fall nochmal reingeben. Jetzt stell dir mal vor, wer würde jetzt Martin heißen und mit Nachname Luther King würde sagen, I have a dream. Dass man über Stuttgart und auch die Gemeinde vielleicht nicht nur lächelt wegen der Kehrwoche, die man macht, sondern dass du vielleicht die Brücke in deinem Kopf kriegst wegen einer Kehrwoche. Also dass wir in der Kultur, auch hier in der Gemeinde, in der stadtweite Gemeinde vielleicht etablieren, dass sich das etablieren, dass wir welche sind, die nach unseren Nachbarn fragen, die sich kümmern um die Nachbarn. Ich glaube, es gibt auch ein Buch, Love Your Neighbor, ich weiß nicht, habe ich schon gehört. Meine Frau hat es gelesen, ich habe es nicht gelesen. Wie auch immer. Und das möchte nur loswerden. Wir haben schon lange geschwätzt, wir zwei, wir müssen uns mal um unsere Nachbarn kümmern. Haben wir gesagt, wir laden die mal zum Grillen ein. Und da kam immer was dazwischen. Und dann haben wir es endlich geschafft. Sämtliche Nachbarn, bei uns gibt es da so kleine Sträßle, so Müllergäßle, also so, wo man eigentlich nicht durchfahren kann. Und dann haben wir eine WhatsApp-Gruppe gegründet, einfach auch für eine Müllergäßle-Grillgruppe. Und wir grillen jetzt regelmäßig miteinander und wir haben einfach Spaß miteinander. Und letztes Jahr, Ende letzten Jahres, ist was passiert. Das war interessant. Wir haben einfach nur gute Gemeinschaft gehabt. Der Helmut war einfach nur der Helmut. Und wir waren zusammen, räumet ab. Man hat nicht evangelisiert, nicht groß. Das steht ja immer im Raum. Der Nachbar ist Pastor und so. Und dann kommt mein Nachbar zu mir und das hat mir echt, die Junge würde sagen, geflasht. Wir haben alles weggeräumt und dann kommt er, er war schon ein bisschen angetrunken. Und dann sagt er, Helmut, jetzt will ich aber wissen, was hat dich bewogen, dein Leben so zu verändern? Du hast uns ja bis jetzt noch nicht missioniert, aber jetzt will ich es wissen. Und das hat mich ganz tief im Herz getroffen. Ich kann das jetzt nicht weiter ausführen, aber nimm das einmal mit. Ich glaube, dass da draußen, da wartet wirklich eine Welt auf deine und meine Zuwendung. Und wir haben ein ganz tolles Verhältnis und die liebt mich, weil ich sie nicht zuquatsch mit irgendwelchen frommen Sprüchen, sondern einfach, wir fragen nach ihnen, wir haben natürlich viel gebetet, zuerst müssen wir da einfach auch beten, aber wir haben so gute Beziehungen und wir haben es auf den Punkt gebracht, ich konnte ihm sagen, was das war, ich konnte ihm von Gott erzählen. Wäre ein amerikanischer Gastprediger, würde ich sagen, der hat sich bekehrt, aber er hat noch nicht so eine Entscheidung getroffen vor Gott, aber das schafft dann eine. Und das ist mir wichtig, dass ich das hier bleibe. Stell dir mal vor, jeder von uns würde sich, eben so wie oft hat man Kehrwoche? Ich weiß nicht, wie oft hat man das? Einmal im Monat? Oder? Und nimm dir doch einfach einmal vor, jetzt überleg dir das. Wenn du allein wohnst, nimmst du noch Leute zusammen, überleg dir doch einmal, Nachbarn einzuladen und sei doch einfach mal für sie da. Also ich glaube, letztendlich wird es unsere Stadt verändern. Es wird Menschen berühren, Gott würde zum Zug kommen. Und du bist einfach du selber. Ich habe mal Gott gefragt, ja, wie ist denn das? Im Jesaja heißt, wir sollen der heimatlose Elende unser Brot brechen. Was ist denn das, das Brot? Und da kam ich drauf, das ist einfach auch letztlich unser Zeugnis. Das ist das, was wir erlebt haben. Du Du sollst Leute nicht anpredigen mit irgendwelchen Sachen, von denen du eigentlich gar keine Ahnung hast, die du nicht erlebt hast. Aber das, was du mit Gott erlebt hast, da, wo du ihn erlebt hast, eine Gebetserhörung oder irgendein Eingreifen, das kann dir kein Mensch nehmen. Und das wird einfach aussitzen. Ich hätte jetzt noch viel zum Sagen. Wenn ich nicht einmal zu dem Motorradfahrer komme. Komm wieder. Aber ich will mir einfach auch in der zeitlichen Rahmen halten und ich würde gerne ein Gebet sprechen. Ist das okay? Ich würde gerne ein Gebet sprechen, dass ein Vater, das mache ich jetzt. Ich danke dir, dass du ein großartiger Gott bist. Und ich danke dir für das, was du mir da jetzt aufs Herz gelegt hast, für alles, was jetzt gesprochen wurde. Und du weißt, wo auch jeder steht und was da angekommen ist in den Herzen. Und ich bitte, dass es jetzt jedem Einzelnen und auch unserer Stadt einfach auch zum Besten dient. Ich danke dir, dass du für jeden von uns einen wunderbaren Plan hast und dass es nichts Schöneres gibt, als ein Zentrum deines Willens zu sein, dass es nichts Schöneres gibt, als von dir gebraucht zu werden, dass es nichts Schöneres gibt, als deiner Liebe sicher zu sein und diese Liebe dann wieder weiterzuspiegeln und andere Menschen zu bringen. Und um diesen Spirit hat es geht nicht durch Heer oder Kraft, nicht mit überredenden Worten. Da brauchen wir deine Hilfe. Und ich bitte Geist Gottes, dass du jedem von uns begegnest, dass du uns diese Liebe schenkst, die Zeit, uns diese Liebe jeden Tag erst abzuholen, aber dass du uns auch die Augen öffnest, wo in unserem Umfeld Menschen sind, die diese Liebe wieder brauchen. Und gib uns dann die Befähigung und die Zurüstung, das einfach auch zu tun, auch die Freude. Es gibt Schlimmeres, als mit netten Leuten zusammen zu essen. Und wir wollen nicht unser Ding machen oder irgendwas. Wir wollen auch nicht einfach aktiv werden, sondern wir wollen in deine guten Werke wandeln, die du zuvor für uns bereitet hast. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Amen.